Ich habe noch eine Frage. Es gibt ja noch klassische Pfarrer wie Rolf Schäffbohr und Friedhelm Vogel von der Methodistenkirche und von der Pfarrer Eisler.
Ja.
Das ist noch gut, gell? Oder die sind doch noch kräftig, oder was? Ist ja eine Meinung da. Weil noch die Alten sind.
Weil die Alten sind. Also ich kann zum Teil nur faktisch nichts dazu sagen, weil ich sie eigentlich zu wenig teilweise kenne. Und wenn ich über
ich kenne die Bücher.
Ja, also ich kenne nur einen Teil. Und wenn ich jemanden nicht kenne, sage ich auch nichts drüber. Zum Zweiten, wenn er lebt, sage ich noch weniger drüber. der Vorteil der Kirchengeschichte ist, man beschäftigt sich, die tot sind.
Vielleicht ist es gut, wenn wir jetzt da ein bisschen an der Sache bleiben, an Kernzentrum und jetzt nicht damit Menschen.
Ich möchte das mal kurz sagen, warum. Der Punkt ist der, das ist, was ich sagte, wir halten uns an Äußerlichkeiten auf. Wir meinen immer, jetzt habe ich erkannt, der und der ist schlecht und der ist gut. Aber als Gläubiges, oder wenn wir vom Herrn wandeln, sollten wir eigentlich ja zunächst sehen, dass wir das Wesen des Evangeliums begreifen und dass wir dann in der Lage sind, egal wen wir jetzt vor uns haben, Urteile zu fällen und zu sagen, jawohl, da höre ich das Evangelium oder da höre ich das auch nicht. Und manche Gläubigen meinen eben halt, die Lösung aller Probleme ist, ich baue mir einen Katalog mit einer schwarzen Liste auf und der ist schlecht. Das ist immer ein Weg, der schnell dazu führt, dass die Gemeinde sich ganz schnell verführen lässt. Weil der Teufel kann sich dann innerhalb kürzester Zeit ein ganz anderes Aussehen geben, sodass uns das gar nicht weiter hilft. Und deswegen rede ich auch nicht oder ungern über Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Namen wie Bill Heibels nenne, ist es auch nicht in dem Sinne, dass wir dann jetzt verurteilen wollen oder sonst was, sondern es geht darum, dass wir einfach auf ein paar Sachen hinweisen, die einfach zentral sind. Ja.
Habt ihr noch jetzt eine Frage von euch da? Oder?
Ich habe noch eine Frage, und zwar mit Reden seiner Mission. Ist es richtig, dass man hinter den Neupietisten einhält?
Ja, das ist sicherlich neupietistisch, keine Frage, ja.
Jahrhundertwende war die Trennwende ungefähr.
Ja.
Bis zum Ersten Weltkrieg war die Pietisten eine Heiligungsbewegung. Und ab dort kam dann die Evangelisation in der Vordergrund und es sind die Neupietisten. Also ganz grob gesagt.
Ja. Das hat mit den neuen Pietisten nichts zu tun.
Doch, das ist teilweise, neupietistische Einflüsse sind schon da. Wobei man sagen muss, wir haben natürlich inzwischen auch Strömungen, die sehr unterschiedlich sind, auch in den pietistischen Kreisen. Wir können, wenn ich das jetzt so gesagt habe, nimmt das jetzt auch nicht, als dass das jetzt überall genauso vorzufinden ist, sondern es sind Strömungen und es sind Grundrichtungen, über die wir uns Gedanken machen müssen. Ich persönlich habe studiert mit der Liebenzeller Schwester, kenne von der Herrn Liebenzeller auch ein bisschen. Das ist ja, ich würde heute bin ich sehr vorsichtig, auch zu manchen Bewegungen überhaupt was sagen, weil im Moment so viel im Fluss ist. Also wenn wir uns Freikirchen anschauen, wenn wir uns Gemeinschaften anschauen, was ich so beobachte in den letzten 5, 7 Jahren, ist, dass unwahrscheinlich viel in Bewegung gerät von dem, was man sich vor 10 Jahren noch gar nicht vorstellen hätte können. In allen Kreisen und in allen Bewegungen. Auch darauf kommt es ja eigentlich auch nicht an, sondern nur, dass wir einfach mal so einen Überblick haben und uns überlegen, in welche Richtung wir gehen oder nicht. Ja, das kommt vom Pietas, Frömmigkeit, die Frommen eigentlich. Das war ein Spottname, Pietisten. Man hat sie verspottet als die Frommen, weil sie natürlich durch ihren Lebenswandel aufgefallen sind. Und daher kommt der Name. So wie Pia, diese Idee, der fromme Wünsche ist, nicht? Wir haben ja den Namen Pia auch noch manchmal, nicht?
Es gibt ja auch manche Argumente, die für diese neue Evangelisation sprechen. Ja.
Ja.
Und da wird ja oft argumentiert, zum Beispiel Paulus wurde Abendhalles, das ist so ein Satz, der dann gern stattfindet. Und vielleicht ein weiteres Argument, das man im Schriftgebet bringt, das man manchmal schwer ankommt, wo es dann heißt, ja, die alten Methoden, die scheinen ja nicht mehr zu greifen. Also lassen wir dann halt die Leute, ja, in ihr Verderben rein. Oder müssen wir nicht alles tun, das ist dann der Ansatz, alles tun, um ihnen zu begegnen, auf ihrer Ebene. Und ihre Ebene ist eben heute, so wie du es schön ausgedrückt hast, Änderungsebene.
Ja.
Also ein Evangelium, das sich zunächst mal der Welt gleich macht, fast.
Ja. Ja, er ist allen alles geworden. Das ist ja eine Herausforderung, die jedem Gläubigen gilt. Aus Liebe heraus sich in einer Art und Weise anzupassen, wo man sagt, ich verzichte auf Dinge oder ich tue Dinge, die ich sonst normalerweise nicht tun würde. Er sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Heiden ein Heide. Das heißt, er konnte, als, obwohl er frei war vom Gesetz, Dinge tun, um der Juden willen, um keinen Anschluss erregen. Er konnte sich den Heiden anpassen. Die Frage ist, ob es bedeutet, dass man alles mitmacht und dass man alles macht. Denn wäre es so gewesen, dass Evangelisation bedeuten würde, dass man den Menschen auf dieser Ebene begegnet, so frage ich mich, warum hat die Urgemeinde zum Beispiel keine christlichen Theatergruppen aufgestellt? Das griechische Umfeld, Griechenland, hatte ja eine starke Theatertradition. Die Römer hatten Theater. Warum hat man das nicht gemacht? Warum ist man den Menschen auf dieser Ebene nicht begegnet? Auch andere Dinge hätte man ja tun können, um auf ähnlicher Weise den Menschen zu begegnen. Dieses Allen alles geworden heißt ja, dass er auf menschlich-persönlicher Ebene ihnen nahe gekommen ist. Er hat aber nicht kopiert die Methoden dieser Welt, sondern er sagt, durch die Predigt des Evangeliums und durch sonst nichts. Sonst hätte er sagen können, wozu die Torheit der Predigt, wenn ich doch andere Methoden parat habe, um noch mehr zu gewinnen. Und die nächste Frage ist, wenn Paulus wirklich ja als das Vorbild gilt, das ist unbestritten, als der Eifer, wenn er schon darauf verzichtet hat, warum sollen wir es einführen? Denn er wäre der Letzte gewesen, wenn da nicht eine Möglichkeit gewesen wäre, diese Möglichkeit auch noch anzuleiern und zumindest zu fördern. Die nächste Frage, und das ist ja, die hängt ja noch mit der ersten zusammen, ist die Frage, ja, die Methoden greifen nicht mehr. Das ist richtig. Wir erleben ja in unseren Tagen einen Rückgang. Nicht nur in Deutschland, in Amerika, in England. Die Frage ist, wie wir jetzt auf diesen Rückgang, ja auch auf die Kälte und die Verstocktheit der Menschen reagieren. Wenn es möglich wäre, wirkliche Bekehrung hervorzurufen, ist es ja eine Überlegung wert. Die Frage ist nur, erreichen wir wirkliche Bekehrung oder erreichen wir Scheinbekehrung? Was nützt es uns, volle Häuser zu haben, volle Gemeinden zu haben? Angenommen, wir hätten eine Gemeinde jetzt mit 200 Leuten. Aber eines Tages sagt der Herr zu 80%, ich habe euch nie gekannt. Dann soll man doch lieber ehrlich sein und wir schrumpfen lieber auf 20 zurück und sagen, aber diese 20 gehören dem Herrn. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir reden ja so gerne von einer lebendigen Jugendarbeit. Und wenn wir dann noch von einer lebendigen Jugendarbeit reden, dann reden wir von einem vollen Haus, wo möglichst viele Jugendliche sind. Ich bin in Jugendkreisen groß geworden. Und ich schaue heute mit traurigem Herzen auf so viele der Jugendlichen, mit denen ich groß geworden bin, zurück. Und man kann hier durch den EC gehen, durch den CVM und sagen, was ist aus euch eigentlich geworden, mit denen ich im Jugendkreis war? Wie viele sind heute ganz woanders? Wenn man sich jetzt mal zurückschaut, woran liegt das? Nun, eines der Gründe, und mich hat der Älteste in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, mal gefragt, als ich zurückkam. Ich kam vom Studium zurück und er sagte, schau dir an, wir schicken unsere Leute im Studium, die kippen alle ab. Woran liegt das? Ein Abkippen nach dem anderen. Wenn ich sage, damals war eine große Gruppe von 30 Leute. Heute sind vielleicht 5, 6 Leute übrig geblieben. Ja, aber wenn wir nur 5, 6 gewesen wären, hätte keiner von einer lebendigen Jugendarbeit geredet. Das wären nur 5 Männchen gewesen. Aber von 30, ja, wenn die Bude sozusagen voll ist. Das heißt, wir müssen zunächst auch einmal wieder anfangen, ehrlich zu sein. Und sagen, woran messen wir Lebendigkeit? Und die messe ich eben nicht nur an Zahlen. Und das gehört eben auch der Mut dazu zu sagen, es kann sein, dass wir in eine Zeit gehen, wo die Menschen verstockt sind und sich nicht bekehren. Aber da helfen uns auch Scheinbekehrungen noch nichts. Sie werden uns im Gegenteil noch viel, viel Probleme einheimsen. Sondern was wir brauchen, ist wirklich, dass die Menschen wirklich Buße tun, dass sie wirklich umkehren. Wir werden sehen und wir werden es erleben, ja mal diese Unterhaltungsevangelisation, ist die Frage, wie lange dies wirklich so anhält. Wie lange die Leute wirklich bereit sind, vielleicht ein Evangelium zu haben. Aber das ist keine Frage, das ist das Kommen, wir stehen ja erst am Anfang. Amerika ist ja viel weiter oder auch in Großbritannien. Und dass man sicherlich den Mut haben muss, auch zu sagen, wir sind auch eine Minderheit. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Nur müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass sicherlich wir eins vermehrt tun müssen, wirklich darum beten, dass der Herr einen Hunger gibt nach Gottes Wort. Es hilft nichts. Wir müssen einfach sehen, unser Volk ist verstockt in Sünde. Schlicht und ergreifend. Unendlich verstockt. Wir sind so gleichgültig geworden wie sonst noch was. So absolut gleichgültig. das ist eine Verstockung oder eine Blindheit, die der Herr nur ändern kann. Der Punkt ist ja der, wenn wir davon reden, diese Methoden kommen an, wir müssen uns ja überlegen, was ist das eigentlich, Bekehrung? Wenn wir uns anschauen, Paulus sagt, ein Mensch, der in Sünde ist, ist geistlich tot. Dann würde ich ja behaupten, dass diese Methoden letztlich das geistliche Leben hervorbringen. Die Schrift sagt, ein Mensch, der in Sünde ist, ist geistlich blind. Sein Verstand ist verfinstert. Er kann nicht verstehen. Das heißt, ich würde sagen, diese Methoden sind es jetzt, die dieses Verstehen bringen. Die Schrift sagt, unser Wille ist in eine falsche Richtung, ist verdorben. Unser Sinn und Trachten ist böse von Jugend auf. Dann würde ich sagen, diese Methoden schaffen jetzt den neuen Willen. Und das ist für mich die große Gefahr, sind es wirklich diese Methoden? Wo wir etwas lernen können und wo wir als Gläubige mit Sicherheit uns auch kritisch überlegen müssen, das ist ohne Frage, ist, wo sind wir als Gläubige wirklich ein Anstoß geworden, dass wir wirklich anstatt eine Tür eine Mauer nur geboten haben, anstatt einer offenen Tür wirklich eine Mauer aufgebaut haben und durch unser Verhalten abgestoßen haben. Diese Kritik ist ja keine Frage, dass wir uns die stellen müssen und dass wir auch real Schuld auf uns tragen. Aber trotz alledem gilt unwiderruflich trotzdem, dass Gottes Wort das Mittel ist, durch das Menschen begreifen sollen und müssen, was es heißt, dass Jesus für sie gestorben ist.
Unterhaltungsevangelisation und charismatische Einflüsse, Bewegungen, das ist schon stark vermengt. Kann man es überhaupt noch trennen?
Ja, man kann es trennen. Weil die charismatische Bewegung sicherlich einer der stärksten Promoter, also die Bewegung war, die es am stärksten forciert hat, gerade in Deutschland. Wenn man mal anschaut, die sogenannte Unterhaltungsevangelisation oder kreative Evangelisation ist ja in Deutschland zumindest in den 70ern ganz massiv vorgebracht worden und entwickelt worden von Jugend mit einer Mission zum Beispiel. Also, aber man kann nicht sagen, dass das ein Problem ist von Charismatikern, sondern der Hunger nach Unterhaltung ist ja in allen Kreisen da. Sprich auch in den Kreisen, die wir eigentlich als anticharismatisch bezeichnen, dass wir nicht sagen können, das ist typisch nur. Es gibt auch Leute, die eher anticharismatisch sind, aber trotzdem sagen, das ist die Art und Weise, wie wir evangelisieren und was wir evangelisieren. Wobei die Frage sich dann immer mehr stellt, wenn in solchen Kreisen die Lehrfrage natürlich in den Hintergrund gerückt wird, weil natürlich auch die Frage sich stellt, warum überhaupt getrennte Wege gehen, nicht? Das ist eine andere Frage. Aber man kann nicht sagen, dass es immer notwendigerweise zusammen ist. Das würde ich nicht sagen. Also ich würde zum Beispiel auch Bill Hybels das nicht extrem charismatisch oder so bezeichnen oder so nicht. Das ist keine extrem charismatisch. Wenn man das mal zum Beispiel nimmt, Bill Hybels wäre ein großer Kongress, den man gleich zweimal abhalten muss in Hamburg. Da haben wir gezeichnet von Charismatikern bis Nicht-Charismatikern alle, nicht? Also faktisch der gesamte Pietismus hat gezeichnet, die gesamten Freikirchen haben gezeichnet von evangelikal bis pfingstlerisch. Also von daher kann man sehen, dass die Spannbreite da sehr, sehr groß ist. Das ist keine.
Vielleicht, dass man gar nicht die Frage so, ich meine, das ist schon wichtig, die Frage der Richtung und der Orientierung. Aber ich denke, der Inhalt, was gebracht wurde, ist diese Frage an uns alle und wo ist unsere Wiedergeburt, unsere Basis, unsere Grundlage. Wie wir können jetzt analytisch vorgehen und können diese ganze Richtung als gut oder nicht gut rausstellen. Aber was ist für mich jetzt als, habe ich diese lebendige Hoffnung, die Gott gezeugt hat in seinem Leben? Das ist ja die Frage, die eigentlich so drängend hervorgekommen ist. Und ich war eigentlich voll Glück, wie ich dann die erste Viertelstunde zugehört habe und habe gedacht, also wenn ihr jetzt alle mit Steine werft, aber ich habe was hören dürfen jetzt. Und zwar geschichtshistorisch. Wir müssen wissende Menschen sein. Ja. Uns ist nicht unbewusst, was der Satan im Sinn hat, auf das er uns nicht übervorteilt, versteht. Mir war immer wichtig, die Strategie. Was läuft in der Strategie falsch? Der 2. Korinther 2, Vers 11.
Jetzt soll ich mal was zur Strategie sagen.
Ja, weil übervorteile ist ja hier auch das einzige sattverwandte Wort betrügen. Hier, das der Luther da benutzt.
Weil es ist vielleicht wichtig, weil diese Bewegung gegen eine Strömung. Ein solcher Einblick, als wir hierher gefahren sind, habe ich mich mit Andrea auch unterhalten. Wir neigen hier mal dazu, dass wir in der Zeit leben der Verwirrung und orientierungslos sind. Und dann hören wir so einen Vortrag wie diesen und jetzt meinen wir, jetzt gehen wir raus, jetzt wissen wir auch, was gut und richtig ist und was falsch ist. Aber das ist durchaus nicht die Art und Weise, wie wir uns überhaupt wappnen können und sollen für die Zukunft. Ich würde sagen, wenn man jetzt das Thema, das ich heute angesprochen habe, angehen sollte und sagt, wie können wir oder welche Konsequenzen können wir aus diesen Tatsachen ziehen? was ist eigentlich notwendig, dass wir in der Zukunft wirklich bestehen können? Und da gibt es eine ganz, ganz einfache Antwort. Fangt an zu lesen.
Wie die Schweden, die wurden Leser genannt.
Fangt an zu lesen und fangt an, das Richtige zu lesen, neben der Schrift. Nun ist natürlich die Frage, was ist das Richtige, was ich lesen soll? Eins der Sachen ist zum Beispiel zu sagen, lest ruhig mal Kirchengeschichte. Es ist weit interessanter, als ihr glaubt, wenn man zum Beispiel dieses neu rausgegebene Buch von G.C. Wilde liest, über 5 englische Märtyrer, mal zu sehen, wie Männer in früheren Zeiten ihren Glauben bezeugt haben. Lest Biografien von Männern Gottes, wie sie gewirkt haben. Aber dann vor allem begreift, wie wichtig Lehre ist und dass es etwas ist, was uns vorwärts bringt. Das heißt, setzt euch mit Lehre auseinander. Setzt euch mit der Lehre vom Heil auseinander. Sei es, dass man predigt.